Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen, Achim Ricks, der Hoxo-Komplott, Kapitel 6, Dr. Just C. Benson. Raus aus der Stadt, es hinter sich lassen. Woher kam nur dieser Wunsch? Als er endlich die Autobahn erreichte, trat er das Gaspedal durch. Die Limousine griff sich die Straße und zerrte ihn mit sich. Sein Pulsschlag beschleunigte und dann war da nur noch reine Konzentration und ein gänzlich auf Raum, Zeit und Kausalität fokussiertes Sein, ein Reagieren auf die Bewegung der anderen. Wie beim Boxen. Ausweichen, bremsen, beschleunigen, ausweichen, beschleunigen. Als seine Abfahrt auftauchte, ließ er den Wagen auslaufen, bremste ihn auf der Abbiegespur herunter und erst hier fiel ihm auf, dass der Verkehr zu dieser Zeit ein anspruchsvollerer Sparringspartner war als der, den er zu späterer Stunde gewohnt war. Noch 15 bis 20 Minuten. Die Gegenfahrbahn war einsichtig und frei. Er wollte zum Überholen ansetzen, unterdrückte dann aber den Reflex, hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Woher kam diese Unruhe, die er so nicht kannte? Er stoppte an einer roten Ampel, die immer rot zeigte, als hätte der Besitzer des kleinen Kiosks, der gleich rechts lag, sie mit Absicht so einstellen lassen. Ein Aufsteller warb für das neu erschienene Nachrichtenmagazin, darin das Interview mit ihm. Hinter ihm hupte jemand ungeduldig, die Ampel war bereits auf grün umgesprungen. Dass sie vom Nachrichtenmagazin kommen würden, war ihm klar gewesen. Darauf hatte er sich vorbereitet. Was wussten sie und was nicht, das war die Frage. Die Carlsson hatte nichts gefunden, was nichts bedeutete. Kamen sie wirklich nur, um das Interview mit dem Marktführer zu nutzen, ein paar Grundsatzfragen durchzuspielen und sich als das demokratische Gewissen der Nation vor ihren Lesern in Szene setzen zu können? Die Rolle des Gemeinwohlgaranten konnte er selbst. Er grinste. Und jetzt zum Eigentlichen, weil rätselhaften. Dieser Moment, als ihm gemeldet wurde, dass Frau Odefrey nicht erschienen war. Er hatte da gesessen, aus dem Fenster auf die Ausläufe des Taunus gestarrt und plötzlich hatte sich die Dramaturgie komplett verändert, obwohl sich eigentlich nichts verändert hatte. Irgendetwas war in Gang gesetzt, was er nicht in Gänze erklären konnte. Mit der Odefrey wäre es nicht zur Anspielung auf die Escort-Geschichte gekommen. Mark Hillinger und er. Die Situation am Anfang, noch vor Beginn des eigentlichen Interviews, wie zwei Boxer beim Wiegen. Hillingers Abgang. Er wolle Hamburg persönlich grüßen, logisch würde er das wollen. Was sonst? Oder doch nur eine bedeutungslose Floskel? Bedeutungslos, weil nicht auf das bezogen, was er daran anknüpfte? Aber auch wenn, unbewusst oder nicht geplant, wenn Hillinger die Zusammenhänge nicht schon gewusst hatte, er würde darauf kommen und ihn hier dann gegebenenfalls auf diese Weise selbst auf die Fährte gesetzt zu haben, das war genau richtig. Unumgänglich geradezu. Mit diesem Mark Hillinger war er noch nicht fertig. Und das wussten sie zumindest beide. Er bog in die Arkadienstraße ein, ihre Straße, wie sie die von alten Platanen gesäumte Allee bezeichneten, denn Franz Just Benson, sein Urgroßvater, hatte nicht nur diesen Flecken Erde als Familienbesitz bestimmt, sondern auch gleich den Namen der Straße mit. Langsam, das Tempogebot 30 achtend, fuhr er an den rechter Hand liegenden großbürgerlichen Villen vorbei, alle in etwa zwischen 1880 und 1910 errichtet und weitgehend immer noch im Erstbesitz. Links die Mauer ihres Grundstücks, Urgroßvaters Grundstücks, das schon seinem Vater Jakob gehört hatte. Aber Franz war es gewesen, der das Haus 1885 hier neu begründet und seinen rückwärtsgewandten, weil klassizistischen Traum Stein hatte werden lassen. 1885. Es muss ein ziemlich erfolgreiches Jahr für ihn gewesen sein, wenn man den Tod des eigenen Vaters und die dadurch mögliche, ja notwendig gewordene Übernahme der Fabrik als Erfolg sehen kann. Mit 35. Ereignisreich zumindest. dann auch seine Hochzeit mit Clara von Sümnixen und die Geburt seines Sohnes und Stammhalters Heinrich, seines Großvaters, waren in dieses Jahr gefallen. Langsam lenkte er den Wagen um die zur Verkehrsberuhigung immer wieder links und rechts vorspringenden kleinen Straßenausbuchtungen, grüßte die Witwe des Bankiers Sommerland, die wieder einmal hilflos versuchte, die Leinen ihrer drei wirbelnden Scotch-Terrier zu entwirren. Die Sommerlands. Was Thomas wohl machte? Als Kinder hatten sie erst zusammen gespielt, waren dann Freunde gewesen. Thomas mit seinen stets großen Gesten, seiner ständigen Überhöhung ihres banalen Spiels. Im Wald musste es Blutsbrüder und fürs Leben sein, und auf dem an ihr Grundstück angrenzenden Fluss ging es nicht unter der Parole auf verschworene Argonauten Arkadiens, natürlich ohne, dass sie die Sage um die Argonauten wirklich kannten, geschweige denn, dass sie wussten, was Arkadien vorstellen sollte. Hauptsache, es hatte Pathos-Potenzial. Bis in die Gymnasialzeit hinein ging das, aber irgendwann waren ihre Unterschiede nicht mehr zu überbrücken gewesen. Thomas hatte sich für Philosophie und Soziologie entschieden. Das große Ganze, darunter wollte er es nicht machen. Jura? Wie kannst du nur Jura studieren? Diesen Steigbügelhalter, Disziplin der Macht, diesen Büttelberuf. Kannst ja gleich bei meinem Vater einsteigen. Aber das Schöne an Jura, dass wenn A, dann B oder aber Varianten von B als konditionale Ableitungen und unbedingt nur bezogen auf den jeweiligen, also eingegrenzten Geltungsbereich, das passte zu seinem eigenen Denken und zu dem seiner Väter. Thomas' Vater, den auch Thomas nie anders als den Bankier Sommerland bezeichnet hatte, dieser am Ende gebrochene Mann hatte sich in ein »Die Söhne müssen ihre Väter töten, um aus ihrem Schatten zu treten«, hineingeredet, stets mit schicksalhaft ergebener Geste, ein so offenkundiger wie hilfloser Versuch, das Verhalten seines Sohnes, des zeitweilig gesuchten RAF-Sympathisanten, vor sich und der Welt zu rechtfertigen. Psychoblödsinn, das fand er noch immer. Thomas hatte zugegebenermaßen ein Problem mit seinem Vater gehabt, nur das hätte er direkt lösen können, nicht über diesen ideologisch aufgeblasenen Umweg. Er fuhr langsam weiter die über 550 Meter lange Straßenseite ihres Parkgrundstücks ab. Jakob Bengtsson, mit dem eigentlich alles begann, war an einer Lungenentzündung gestorben, sein Sohn Franz an einem Schlaganfall. Bei seinem Vater hatte es einen am Straßenrand stehender Baum besorgt. Machte so etwas resistent gegen Ideologien? Zwischen den Pfeilern der brusthohen Backsteinmauer spitzten senkrecht die schmiedeeisernen scharfen Spieße der Zaunelemente wie schwarze Zeichen der Abwehrbereitschaft vor dem dahinterliegenden blickdichten Vorhang der Eibenhecke. Natürlich war das mehr die Symbolik einer Abschreckung als eine wirkliche Barriere. Franz Bengtssons Grenzziehung zwischen drinnen und draußen, 19. Jahrhundert eben, die er selbst durch zeitgemäß dezente, aber effektive Elektronik hatte ergänzen lassen. Auf Symbole hatten sich die Alten verstanden. Franz und vor allem sein Sohn Heinrich hatten geschickt die Nubiala Schokoladenfabrik als neuzeitliche Fabrikation, als ganz im Aufbruch befindliche Modalität zu inszenieren gewusst und dieses, und das war der geniale Trick, zeitgleich mit der werbenden Darstellung eines biederen bürgerlichen Kaffeekränzchens kontrastiert, bei dem mit geradezu verschämter Verschmitztheit ein »Man gönnt sich ja sonst nichts« zelebriert wurde, was die einen als köstliche Satire ansahen und aus der die anderen die sie selbst bestätigende Wertigkeit und Noblesse der Marke ableiteten. So etwas wie die edle Erhöhung purer Naschenrei zum kulturellen Klimax der Kalorienzufuhr. Davon zehrten sie noch heute. Auf der Straße vor ihm balgten sich zwei Krähen um etwas Rundes, Orangefarbenes, das auf die Straße kullerte, eine Mandarine wohl oder so etwas. Sie hüpften lässig die genau bemessene Spanne zur Seite, die es bedurfte, um nicht vom Wagen erfasst zu werden. Eine gewisse Symbolik lag wohl in der Familie. Selbst sein Vater war der Strahlkraft von Symbolen erlegen im wahrsten Wortsinn, denn seiner am Ende tödlichen Vorliebe für Sportwagen. Er betätigte die Fernbedienung, das schmiedeeiserne Tor schwang zur Seite und er lenkte den Wagen die S-förmig geschwungene Auffahrt hinauf, die Line of Beauty, in Richtung der Garagen, so langsam, dass er noch im Rückspiegel sich vergewissern konnte, ob sich das schwarze Tor wieder schloss und niemand nach ihm hineinschlüpfte. Das Geräusch des knirschenden Kieses, hörst du es, Jost? Hatte sein Großvater gefragt, wenn sie die Auffahrt hinauffuhren und er vorne auf dem Beifahrersitz saß, auf dem er nur sitzen durfte, wenn sie zu zweit fuhren. Hörst du den Kies, Jost? Zumeist hatte Großvater dazu das Fenster heruntergekurbelt und den Wagen ganz langsam über den geschwungenen Weg gleiten lassen. Großvater hatte zu ihm hinübergeschaut, ernst und unerbittlich, erwartungsvoll, und ihm war gewesen, als hätte er durch sein Nicken, von dem er schon beim ersten Mal gewusst hatte, dass es von ihm erwartet wurde, eine alte, wie ein Fatum auf ihm lastende Familienpflicht zu erfüllen, und erst danach, nach seiner stumm genickten Zustimmung, hatte Großvater wieder auf den Weg geschaut und gesagt, »Solange der Kies hier unter den Rädern knirscht, ist alles gut. Das Haus wird um die Ecke stehen und damit unser Refugium.« 7 Jahre alt war er wohl beim ersten Mal gewesen, denn er erinnerte sich deutlich, dass die Frage immer mit einem »Wie alt bist du jetzt?« eingeleitet wurde und dass der Großvater dann weitergezählt hatte. Bis, also 4 mehr, waren sie gekommen. Refugium. Das war eines dieser Wörter wie Raffineur, Melangeur oder Conchieren, ein Wort mit einem Zauber, das sich ihm als Kind natürlich nicht erschlossen hatte, aber aufgeladen durch die Situationen als etwas von großer Wichtigkeit erschienen war und wohl alt und ewig zu sein hatte. Etwas durch die Zeit bringen, sie überstehen. Das war der Auftrag. Die Zeit wie ein Feind, den man draußen halten musste, das war das Wichtigste, einerseits. Denn andererseits war Großvaters Leitspruch gewesen, ich sag ja immer, man muss mit der Zeit gehen, nicht wahr? Aber so, wie er diesen Ausspruch jovial auf den Lippen trug, so verpresste er diese, wenn es um den Anschluss an den Zeitgeist ging. Mit der Zeit gehen hätte zudem in seiner Zeit verfänglich sein können, aber sich den Nazis anzuschließen, das lag vollkommen außerhalb seiner konservativen kulturellen Prägung. Kultur, das waren für ihn die Weimarer Klassiker und als Maler vor allem Max Liebermann. Er hatte einer selbsterhöhenden Allmachtsfantasie nicht bedurft und auch niemanden, der Schuld haben musste. Und trotzdem waren sie dem nicht entkommen. Er lenkte den Wagen die letzte Biegung hinauf, links vor ihm gleiste weiß strahlend die Villa auf. Mit der Zeit gehen? Was heißt das eigentlich? Jeden Wahnsinn mitmachen oder selbst der Wahnsinn sein? So hatte Thomas gefragt. Er erinnerte sich daran genau, denn es war ihr letztes Gespräch gewesen. Für ihn selbst hatte sich diese Frage überhaupt nicht gestellt, ja, er hatte sie damals nicht einmal verstanden. Sein Großvater war nicht mit der Zeit gegangen. Fortschrittlich aufgeschlossen war er lediglich, was die technischen Errungenschaften in der Produktion und im Leben betraf, und da war ihm dieser alte Herr immer näher gewesen als sein eigener Vater mit seiner inneren Zerrissenheit zwischen Freiheitsdrang, ja, Freiheitsrausch und dem selbstverschriebenen rechtsstaatlichen Ordnungskorsett als Richter. Er lenkte den Wagen die letzten Meter den Weg hinauf durch die blühende Rhododendrenlandschaft und ließ das Garagentor sich wegheben wie Alibaba den Felsen. Er nahm seine beiden Aktenkoffer, verschloss den Wagen und das Garagentor und ging hinüber zum Haus. Der Gärtner hatte die Orangenbäume aus dem Wintergarten auf die Terrasse gestellt. Ulrikes Orangenbäume, die sie so geliebt hatte. Er stand einen kurzen Moment da, die gleichzeitig Früchte und Blüten tragenden Bäume im Blick, der ihm dann verschwamm und in die Ferne glitt und sich erst wieder an den Säulen der antiken Tempelruine fing, die sein Urgroßvater in der Sichtachse zum Teich hatte anlegen lassen. Arkadien, dich hat es doch auch nie gegeben, dachte er. Aber dieses Refugium existierte immer noch, immerhin. Sophia stand im Flur, als er das Haus durch das Portal betrat, eine Vase mit Blumen in der Hand, die sie gerade auf die Anrichte unter das Porträt von Franz Benson stellte. »Oh, Just, du bist schon da?« Überraschung tauschte in ihrem Gesicht den Platz mit Freude, die sie strahlen ließ mit der ihr eigenen ungeschützten Offenheit, die ihn immer noch befangen machte, der er sich so unterlegen fühlte und die er doch so sehr gebraucht hatte. »Hatte?« Ja, mir war so, murmelte er mir für sich, als dass es für sie zu verstehen war. »Ist alles okay?« Sie war auf ihn zugekommen, verharrte nun wie aus einem Impuls heraus vor ihm, als wolle sie seine ihn wohl umgebende Barriere aus geschäftlicher Bürde nicht von sich aus durchbrechen. Besorgnis in ihren Augen, die Brauen halb hochgezogen, wie ahnungsvoll gereffte Segel vor dem Sturm. »Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte er mit scheinbar gelungener Beiläufigkeit, stellte seine beiden Aktentaschen ab, nahm sie in den Arm, küsste sie. »Schön«, sagte sie, »ich sag Frau Kleinschmidt Bescheid, dass sie noch für dich eindeckt. Mai ist auch da. Wusstest du, dass sie kommen wollte?« »Nein, wirklich?« »Ich hatte keine Ahnung«, sagte er. »Wie lange bleibt sie? Sind schon Semesterferien?« »Nein«, »sie weiß es noch nicht. Sie brauchte irgendetwas. Ich habe es nicht recht verstanden.« Sie verschwand in Richtung Küche und er ging ins Esszimmer hinüber. Licht flutete ihm entgegen, das drinnen und draußen durch den angrenzenden Wintergarten wie übergangslos aufgehoben, die Blickachse in der Ferne auf die Tempelruine wie auf ein Gemälde des 19. Jahrhunderts fokussiert. Auf dem Tisch neben Sveas Platz lag die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins, ab Seite 51 das Interview mit ihm. Er hatte es gleich heute Morgen noch einmal gelesen, auch wenn er nicht zweifelte, dass sie von der durch ihn autorisierten Fassung abgewichen waren, hatte er wissen wollen, ob sich dadurch, dass das Interview nun gedruckt im Heft vorlag, etwas an seiner Einschätzung verändern würde oder gar etwas übersehen hatte. Svea würde mit Sicherheit die Gelegenheit nutzen und Marje würde für ihn Partei ergreifen. »Hast du schon dein Interview im Nachrichtenmagazin gelesen?«, fragte Sophia und stellte eine Vase mit frisch geschnittenen Rosen ans Ende des Esstisches. »Sicher.« »Zufrieden?« »Soweit ja. Wieso?« »Hier gab es Positionskämpfe, kannst du dir ja denken.« Er nickte. »Und du?« Sie lächelte. »Ach, Just«, sagte sie und schüttelte den Kopf. Es sah verschmitzt aus oder einverständlich konspirativ. »Ich sag den beiden, dass wir essen können, okay?« »Warte noch einen Moment«, sagte er. Er ging zum bereits für das Abendbrot eingedeckten Tisch, nahm die Weinflasche aus dem Kühler, schaute kurz auf das Etikett, nickte, schenkte ihnen je ein Glas Weißwein ein, roch am Bouquet, probierte einen kleinen Schluck, reichte ihr das Glas. »Komm«, sagte er und ging voran in den Wintergarten. Sein »Komm« klang ihm brüchig, die Stimme rau und wie belegt von etwas Schwerem. Sie folgte ihm, zögernd, als wolle sie etwas hinausschieben oder wollte sie ihm einfach nur Zeit lassen. Er blieb stehen, wartete, bis sie neben ihm war, stieß mit ihr an, lächelte etwas schief, wie ihm schien, schaute hinaus in den Garten, ohne zu trinken. »Refugium«, sagte er, »du kennst die Geschichte zur Genüge. Als ich eben die Auffahrt hinauffuhr zu den Garagen, ist sie mir wieder einmal eingefallen. Solange der Kies knirscht, na, du weißt, was ich meine.« »Natürlich«, sagte sie, »dein Großvater.« »Es ist komisch. Seit dem Interview mit diesem Herrn Hillinger vom Nachrichtenmagazin denke ich über die Sinnhaftigkeit dessen nach, was ich tue.« Er hob das bis zur Höhe des Füllstandes von einem Feuchtigkeitsfilm leicht beschlagene Glas gegen das Licht. Das war früher nie so. Er trank einen Schluck vom Wein, als ließen sich damit die Gedanken hinunterspülen. »Ist es nicht seit Ulrikes Tod so?«, fragte sie leise. Er schwieg, sah in den Garten hinaus, hörte, wie sie ihr Glas ansetzte und schluckte. Sie hatte recht. Sie hatte eigentlich immer recht. Er drehte sich zu ihr, stieß mit seinem Glas erneut an das ihre, das sie bereits bis auf einen kleinen Rest geleert hatte. »Ach, Sophia«, sagte er, »du weißt so viel, was ich nicht weiß.« Er küsste sie, legte seinen Arm um ihre Schulter. »Ein Refugium zu haben«, sagte sie, »ist etwas sehr Wunderbares.« »Ja, dass das nicht selbstverständlich und tatsächlich eine Aufgabe ist, habe ich erst lernen müssen.« »Du hast das immer, nur auf unterschiedliche Arten gewusst«, sagte sie jetzt ganz ernst, und an der Art der Pause, die sie machte, wie sie die Atem holte und kurz zögerte, erkannte er, dass sie etwas sagen würde, über das sie bereits nachgedacht hatte. »Zuerst hast du es als überlieferte Tradition gewusst, dann als unbefragtes Selbstverständnis. Nach Ulrikes Tod, als fragil, ja zerstört, wo sogar als bedeutungslose Nichtigkeit und jetzt vielleicht befestigt als tatsächlichen Wert?« Er sah sie an. Auch ihm war ganz ernst, wie ruhig sie dastand. »Vielleicht hätte ich mich doch wie Thomas, wie du, mit philosophischen Fragen beschäftigen sollen.« »Nein«, sagte sie lachend, »das passt nicht zu dir. Du bist schon richtig.« Sie sah seine Antwort, sein Lächeln, wieder wie befreit, wieder so souverän, wie alle anderen ihn kannten, es von ihm erwarteten, wie er auch es von sich selbst gewohnt war, und sie wusste, dass er dieses nicht aus ihrer banalen Bestätigung bezog, sondern dass dieses Lächeln ihm einfach entsprach, seiner klaren Gewissheit, Zielstrebigkeit, Gradlinigkeit. So hatte sie ihn vor Ulrikes Tod gekannt, und so entsprach es seinem bisherigen Leben. Sie schauten beide in den Garten hinaus, der sich im Abendlicht vergoldete. »Soll ich die beiden zum Essen rufen?«, fragte sie. »Ja.« Sie lächelte erneut, küsste ihn und ging zielstrebig die Schultern zurückgenommen, den Rücken gestrafft in Richtung Flur. Sein Blick folgte ihr, ging zurück in den Garten, schlenderte an der Komposition der blühenden Rhododendren entlang, hinunter zur alten mächtigen Baumgruppe mit den beiden Eichen, die ihre Kronen ins Licht reckten, zum angrenzenden Fluss. »Sophia, dass es für ihn noch einmal ein solches Glück geben würde?« Er prostete sich selbst dem Parkgrundstück zu, nahm einen kleinen Schluck, spürte der Komplexität des Weines nach. Nur diese zwei dunklen Jahre. Und die seitdem nicht mehr zu bannende Erkenntnis, dass nichts, aber auch gar nichts. Er brach nicht nur den Gedanken ab, sondern auch die Geste, die dem Weinglas gegolten hatte, schaute in den Garten. Und dennoch, diese Erkenntnis fingerte in die Gegenwart hinein wie etwas nicht zu bändigendes, schattenhaft drohendes, unbestimmtes. Und das ganz ungeachtet dieser damals getroffenen Entscheidung. Zwei Krähen ließen sich auf der Rasenfläche vor der Terrasse nieder, verschränkten die Flügel auf dem Rücken und schritten bedächtig die Grasfläche ab, hinunter zum Teich, wie zwei patrouillierende Cops, hier und da prüfend grüßend und auf Ordnung bedacht. Er gab sich einen Ruck, trank von seinem Glas und ging in das Esszimmer zurück, wo nun auch für ihn ein Gedeck bereit lag. »Hallo, Papa! Maje!« Er drehte sich zu ihr um. »Wie schön, dich zu sehen!« Sie hatte Farbe bekommen, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte. Ihr schwarzes, kurzes Kleid wirkte zusammen mit den eleganten Schuhen festlich. Gab es einen Anlass? 24 war Maje jetzt. Ulrike war 25, als sie heirateten. Als wäre das Alter ein absoluter Faktor für irgendetwas. Aber daran gedacht hatte er erst kürzlich. Sie umarmten sich, wie schmal sie war, überraschte ihn immer wieder, wie zerbrechlich. Sie küsste ihn auf die Wange. »Wussten wir, dass du kommst?« »Nein, Ich wusste es bis gestern selbst nicht, sie kicherte. Er stutzte, schaute auf, schaute genauer. Dieses Gegluckse kannte er so nicht von ihr. Sie wand sich linkisch aus seinem Arm und Blick ging um den Tisch herum, wie auf Abstand bedacht, stand da und blätterte ziellos im Nachrichtenmagazin. Marje erinnerte ihn auf schmerzlich schöne Weise an Ulrike. Sie hatte ihre Augen, ihre Nase, die Mundpartie, die Zartheit ihrer Erscheinung, wenn auch die dahinter verborgen liegende Kraft und Ulrikes selbstsichere Zielstrebigkeit Marje nicht gegeben waren. Aber Ulrikes innere Ruhe schien sie geerbt zu haben. Jetzt aber schlug sie die Seiten um, als suche ihre Anspannung nach einem Ventil und war ihr in die Hände gefahren. »Hey Schatz, alles gut bei dir?« fragte er besorgt. »Ja doch, ich denke schon.« Sie sah kurz auf, blätterte weiter und auch hielt ihr Blick hier nichts. »Sophia sagte, dass du etwas holen wolltest?« »Ja, nein, nicht materiell, also ich wollte deinen Rat.« »In Bezug auf was?« »Mein Studium.« Sie durchblätterte fahrig Seite um Seite, fuhr sich mit der Hand durchs Haar, sah ihn dann endlich an und hielt die Hände still. Ihr Blick flackert und unstet. »Schatz, was ist los?« Er ging um den Tisch herum. »Komm, setz dich.« Er drehte einen Stuhl vom Tisch weg und sie tat es ihm nach, so dass sie sich schräg gegenüber saßen. »Worum geht es? Hast du Ärger?« »Nein, es ist eigentlich banal, aber...« Sie schwieg, drehte die Hände im Schoß. »Wenn du Menschenkenntnis als Entscheidungshilfe heranziehen möchtest, dann würde ich Sophia fragen,« sagte er ernst. Sie lächelte kurz. »Unterschätz dich nicht, Papa«, sagte sie. »Nein, also die Frage ist, ob ich nicht doch noch für 2 Auslandssemester nach New York gehe.« »Dazu möchtest du meine Meinung?« fragte er erstaunt. »Ja.« Sie saß nun ruhig da, wie erschöpft und befreit zugleich. Warum fragte sie ihn das? Ein Jahr im Ausland zu studieren war vor knapp 2 Jahren bereits einmal diskutiert worden. Wie hatte er argumentiert? Doch nicht anders, als er es jetzt tun würde. Damals war sie geblieben, ohne es recht zu begründen. »Sie will dich nicht allein lassen, zumindest auch das«, hatte Sophia vermutet. Er hatte es anders gesehen. Von Beginn an existierte zwischen Ulrike und Marje ein symbiotisches Einverständnis, das ihn immer wieder in ein stilles Staunen versetzte. Und auch wenn sie bereits 20 war, als ihre Mutter starb, hatte er immer das Gefühl gehabt, als wäre ihr mit Ulrike ein Teil ihrer selbst verloren gegangen und an seiner Stadt eine Art existenzielle Unsicherheit eingezogen, deren beängstigende Brüchigkeit bisher nur oberflächlich zu glätten gelungen war. Ganz im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester. Svea hatte mit ihren damals 12 Jahren die Aufgabe der Trösterin übernommen und dann erstaunlich schnell, als sie registrierte, dass ihr hier nur wenig Erfolg beschienen war, wieder in ihre freundliche Rebellenrolle zurückgefunden. Und auch wenn er Sophia nicht zugestimmt hatte, Marje und er, sie waren beide in ähnlich anhaltender Trauer versunken gewesen, ohne dass sich ihre Rollen dadurch wesentlich geändert hatten. So sah er es. War sie tatsächlich nicht gegangen, weil sie ihren Vater nicht hatte allein lassen wollen? Oder spielte Paul jetzt eine Rolle? Und wenn ja, welche? In dem jungen Mann sah er sich nicht unerheblich gespiegelt. Sophia hatte es so ausgedrückt. »Wenn ich nicht wüsste, wie du mit 27 warst, würde ich denken, hier säße eine Kopie von dir. Du aber warst noch geradliniger.« Und dabei hatte sie sich über sein erstauntes Gesicht königlich amüsiert. Er suchte Marjes Blick, versuchte, seine Antwort mit ein wenig Selbstironie zu unterlegen. »Wäre das mein Job, wäre ich ein schlechter Ratgeber, liegt mir doch allein das Wohlgehen meiner Tochter am Herzen«, lächelte ihr ins ernste Gesicht. »Ich würde versuchen herauszufinden, was meine Tochter möchte und sie bestätigen und so entweder zuraten oder abraten. Das ist weder objektiv begründet, noch ist es eine eigene Meinung. Für einen Chef sind solche Ratgeber fatal.« Er schwieg. Nun lächelte sie ihn an und es sah so aus, als freue sie sich. Erfüllte er Erwartungshaltung? Im Job wäre ich auch immer auf meinen eigenen Vorteil bedacht. Das gilt hier aber nicht. Wenn du hingegen wissen möchtest, ob ich all deine Entscheidungen respektiere, da hoffe ich, dass du weißt und nicht zu fragen bräuchtest. Papa, das weiß ich. Und dennoch, ja, ich möchte deinen Rat. Soll ich das machen? Für dein Studium und als Erfahrung? Wird es doch sicherlich großartig sein, denkst du nicht? Doch, das denke ich auch. Hast du Befürchtungen? Nein, nicht mehr. Sie lächelte, nahm seine Hand und legte ihren Kopf hinein. Ach, Papa, sagte sie. Er strich ihr über das Haar, küsste ihren Nacken und plötzlich war es ihm, als sei sie wieder das kleine Mädchen, das sich bei ihm einkuschelte und Papa vorlesen eingefordert hatte. Liebes, warum fragst du mich wirklich? Weiß ich auch nicht. Irgendwie hatte ich Schiss davor. Sie unterbrach sich, richtete sich abrupt auf, denn ihre Schwester war hörbar im Anmarsch und hatte nun wohl auch beschlossen, zum Abendbrot zu erscheinen. Nichts davon, ja, sagte sie und schlug das Nachrichtenmagazin so hastig zu, als wollte sie nicht von Svea beim Blättern ertappt werden und sprang vom Platz ihrer Schwester auf. Auch nicht zu Sophia, bitte. Ah, der Chef ist auch da. Hallo, Papa. Sie kam auf ihn zu. Er stand auf und sie umarmten sich so schnell, dass seine eigenen Arme anlagen wie an den Körper gebunden. Svea küsste ihn links und rechts auf die Wange und stellte ihn dann zurück an den Tisch. Jedenfalls kam es ihm so vor. Sie war mit ihren 16 Jahren nicht nur ein Energiebündel, sondergleichen, sie hatte auch das unerschütterliche Selbstbewusstsein der alles radikal in Frage stellenden Jugendlichen und sie war schlau genug, keine unhaltbaren Positionen einzunehmen. Es gab der Radikalität ihres Rebellentums etwas Abgeklärtes oder kappte ihm die Spitzen der Irrationalität, je nachdem. Guten Abend, Herr Benson. Frau Kleinschmidt, den wünsche ich Ihnen auch. Diesen Dialog hatte schon sein Vater genauso geführt und als seine Mutter nach dem Tod ihres Mannes in die Stadt zog, hatte er und Ulrike das Haus und eben auch Frau Kleinschmidt übernommen. Die Haushälterin stellte eine Suppenterrine auf den Tisch. Sophia brachte dazu frisches Brot. »Komm, setzt euch«, sagte sie. »Riecht nach Pilzen, richtig?«, fragte Svea, setzte sich und schob das Nachrichtenmagazin vor ihren Suppenteller. Das Titelbild zeigte eine ratlos dreinblickende Blondine vor drei Tellern, deren Häufelungsgrad von links nach rechts radikal abnahm. Die Schlagzeile: »Dicke Geschäfte mit Diäten«. Die junge Frau hatte maximal Kleidergröße 38 und stellte ein Dekolleté aus, das eher nach Abendgarderobe, denn nach Mittagstisch aussah. Vielleicht sollten die gut sichtbar gerunzelten Stirnfalten auf ein Speckröllchenproblem verweisen. Eine Gemüsebouillon mit Grießnocken und Waldpilzen. Anschließend gibt es deine Lieblingsspeisesphäre. Oh, wirklich? Apfelpfannkuchen? Frau Kleinschmidt lächelte vergnügt. Für die nicht-vegetarischen Konsumenten gibt es einen Schmorbrat nach Mailänder Art und für Marje, unseren Überraschungsgast, habe ich als Nachtisch bayerische Creme. Yes, das ist fein, danke. Ah, die hatte ich auch schon lange nicht mehr und niemand macht sie so gut wie du. Na dann, guten Appetit zusammen, sagte er. Danke, danke sehr. Wer möchte von der Bouillon? Sophia teilte rundum die Suppe aus. Danke. Papa, ich möchte den Knus. Sollst du haben, Svea. Er reichte ihr den Brotkorb und sie angelte sich flink die beiden Brotenden heraus. Möchte jemand noch außer mir? Danke. Sie brach sich ein Stück vom Brot ab, tunkte es in die Suppe. Svea, bitte. Zumindest bei den Tischmanieren fühlte er sich noch erzieherisch herausgefordert, wohl mehr aus Gründen der eigenen Wohlbefindung. Ist einfach leckerer so, sagte Svea. Er schüttelte missbilligend den Kopf und sie unterließ es tatsächlich. Danke, sagte er. Mit einem Leberknödel würde die Suppe noch besser schmecken, sagte Maja. Du möchtest eine Diskussion über vegetarische Küche führen? Fragte Svea nicht ohne Vorfreude. Nein, ganz und gar nicht. Es ging lediglich einmal nur um mich. Oh, ein interessanter Gedanke. Was ist das Ich? Was wolltest du eigentlich holen, Maja? Ich hatte es vorhin nicht ganz verstanden, fragte Sophia. Noch jemand Bouillon? Nein, danke, ich bin fertig, sagte Maja. Doch ihre Schwester bekundete, für mich auch nicht, danke. Ich wollte etwas mit Papa besprechen, das ist auch gelungen und sie schaute ihn bittend an, was unter uns bleiben soll, zumindest jedenfalls. Respektiert, sagte Sophia. Svea holte Luft, so als wollte sie etwas dagegen setzen, sagte dann aber leicht und selbstverständlich. Was gibt es Neues aus der Schule? Fragte Marje in der offenkundigen Absicht, von sich abzulenken. Oh, danke der Nachfrage. Ein wunderbares neues Thema. Svea schlug mit dem Löffel gegen ihr Wasserglas. Und nun kommen wir zu den Nachrichten aus der Lehranstalt. Ich bin ja ganz der Familientradition folgend, liebe Schwester, und ich weiß nicht, ob du auch nur eine blasse Ahnung davon hast, was da heutzutage abläuft, eine der teuersten Privatschulen zu besuchen. Und siehe, selbst da muss man dem allgemeinen Kanon der Fächer Tribut zollen und sich mit philosophischen Fragestellungen beschäftigen. Fragestellungen, die über das selbstbezogene Elite-Gequatsche, das egozentrisch-utilitaristische Bewertungsschema meiner Mitschüler hinausreicht. Da ist ich, ich, ich einmal ganz anders. Da geht es nicht um Status, um Kohle, um wer hat die angesagtesten Klamotten oder so etwas. Da geht es um die Frage, was ist Wahrheit? Was ist Recht? Was ist gut und was ist böse? Was sind Tugenden? Fragen, die meine millionenschweren Mitzöglinge so schlau wie routiniert, also uninteressiert, beantworten. Mir aber brennt die Seele. Glaubst du, wir hatten nur Naturwissenschaften auf dem Stundenplan? Glaubst du wirklich, du bist die Einzige, die über den Sinn des Lebens nachdenkt? Marja hatte es eher schwesterlich spöttisch als aggressiv gesagt. Fertig? Darf ich es mitnehmen? Fragte Frau Kleinschmidt, bevor Svea antworten konnte. Ja, danke. War richtig lecker. Das freut mich, Svea. Frau Kleinschmidt räumte die Teller ab, brachte für Svea die Apfelpfannkuchen und anschließend den Braten samt Polenta und Gemüse. »Was ist für dich Wahrheit?«, fragte Sophia, das Gespräch wieder aufnehmend. Sie hatte das ganz sachlich interessiert und mit einem schnellen Seitenblick zu ihm gesagt. »Das mit Juristen zu diskutieren scheint mir schwierig bis aussichtslos«, antwortete Svea und spießte sich ein Stück vom buttergelben Pfannkuchen auf die Gabel, roch genussvoll daran und schob es sich in den Mund. »Ich bin keine Juristin«, sagte Sophia sachlich ernst. Sie schaute Svea mit einem aufziehend verschmitzten Schmunzeln an. »Wir wären vielleicht 2 gegen 2?« »Stimmt«, sagte Svea. Sie schaute Sophia kauend an, als ging ihr diese Tatsache tatsächlich zum ersten Mal auf. Das Verhältnis zwischen den beiden war von Anfang an oberflächlich und kompliziert gewesen, zum Glück. Svea hat in ihrer direkten Art klargestellt, dass sie in Sophia keine Ersatzmutter sehen würde und sie sich bitte auch nicht so verhalten möge. Sie würde sich für ihren Vater freuen, für ihn sei das sicherlich sehr sinnvoll, sie selbst sei zur Kooperation bereit. Da war sie 14 gewesen, 14 Jahre alt und zur Kooperation bereit. Was unterschwellig bei Svea Thema war, hatte sich ihm von jeher verschlossen. Auch hier war sie der Gegensatz zu Marje. »Warum nicht mit Juristen? Weil du glaubst, die spielen die Wahrheit gegen das Recht aus?«, fragte er. »Die Frage hat mich tatsächlich beschäftigt. Ist Wahrheit gleich Recht und gilt das auch umgekehrt, also ist Recht gleich Wahrheit?« Svea sah ihn an, ohne dass die Frage an ihn gerichtet gewesen war oder als erwarte sie von ihm eine Antwort. »Was ist schon wahr?«, sagte Maje, seufzte gelangweilt und schnitt sich ihr Bratenstück klein. »Das, liebe große Schwester, ist für das kleine Kind zunächst eine ganz subjektive Frage, die dann gesellschaftlich überformt wird. Behandelt man das nicht an der Uni? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Die chronologische Wahrheit, wie etwas abgelaufen ist oder was du für Schlussfolgerungen aus Erlebten gezogen hast, als erfolgreich und nicht erfolgreich, als soziale Rückmeldung. Darum muss man sich allerdings überhaupt erst einmal bemühen. Ach, und das mache ich nicht?« Svea sah sie an, mit einem zweifelnden Blick, der wirklich zu fragen schien und abschätzend die Kategorien möglich und wahrscheinlich skalierte. »Und dann ist das wahr«, setzte sie fort, »was als kulturhistorisches Erbe, als überliefertes Wissen verfügbar ist, was man wissen kann. Und man kann zum Beispiel wissen, liebe Schwester, dass es nicht der guten Sitten entspricht, sich immer zuerst zu bedienen. Das ist Gewohnheitsrecht und damit juristisch kein unerheblicher Tatbestand«, entgegnete Marje. »Siehst du, Sophia, das meine ich. Sie sind nie um einen Paragraphen verlegen.« Sie hob, theatralisch überzogen, resigniert die Schultern und grinste dazu subversiv wie des Königs Narr. »Du verwechselst da etwas«, sagte Marje. »Gewohnheitsrecht ist eine Rechtsquelle, die gerade nicht verschriftlicht ist. Da wirst du keinen Paragraphen finden.« »Bedarf das Gewohnheitsrecht nicht der zumindest stillschweigenden Zustimmung aller Beteiligten? Ich kann mich meines wiederholten Protestes durchaus erinnern.« »Da geht der Punkt an Svea«, sagte er lachend. »Du könntest Richterin werden wie dein Großvater.« »Und dann mit Leuten, die gleiche Sprache sprechen, die nichts anderes im Sinn haben, als das Beste für ihre Mandanten rauszuholen? Sie dienen nicht der Wahrheit, sie dienen der Interessen.« Er wiegte zweifelnd den Kopf. »Wenn ich deinen Großvater richtig verstanden habe, ist gerade für eine Richterin oder alternativ eine Staatsanwältin die Interpretation des Rechts im Sinne des Rechts die zentrale Herausforderung. Mit deinem Misstrauen, für das ich aus der Innensicht durchaus Verständnis habe, wäre das bestimmt etwas für dich, eine lohnende Aufgabe.« Er lächelte sie an, ein einziges, väterliches »Ich glaub an dich«. »Ich frag noch einmal, Svea, weil es mich wirklich interessiert und ich selbst darüber nachdenke. Was ist für dich Recht, das, was du als richtig erkannt hast?« fragte Sophia. »Ich meine nicht Recht haben und Recht behalten oder es gar zwingen zu wollen. Eine aussichtslose Position sollte man aufgeben, soweit bin ich auch. Aber für etwas eintreten, für eine Überzeugung streiten, das finde ich richtig.« »Auch dann auch, wenn es sich mit geltendem Recht nicht deckt?« fragte Sophia. »Sind wir denn bei Papas Jugendfreund?« »Nee, die ganze Diskussion um Gewalt gegen Sachen, aber nicht gegen Menschen oder doch, so gegen die Schweine des Systems, finde ich aussichtslos sinnlos.« »Aber Widerstand kann, glaube ich, sehr kreativ sein. Ich glaube schon, dass man erkennen sollte, was machbar ist oder im Horizont liegt. Mir scheint es insgesamt sehr von der einzelnen Situation abzuhängen.« »Wo hatte sie nur diese, ihm fiel kein anderer Begriff ein, altersweise Abgeklärtheit her?« »Recht, Wahrheit, was im Horizont liegt, kleiner geht's nicht, oder?« fragte Marje. Sie schob ihren Teller von sich, als stehe dieser stellvertretend für die ganze Diskussion. »Du hast es offenbar immer anders gemacht als ich, aber nur weil du dir bestimmte Fragen nicht stellst, hast du sie dir eigentlich verboten? Nein, sie stellen sich dir einfach nicht. Mir ist das alles zu kompliziert. Ich will nicht an der Welt leiden wie du. Was ist gut, was ist böse? Mir scheint, dass das schlauere Menschen als wir nicht beantworten konnten.« »Ja, komisch, nicht wahr? Weltfremd gar, sich über sein Handeln Rechenschaft abzulegen?« »Du gefällst dir einfach zu sehr in der Pose des revolutionären Menschheitsgewissen. Das macht dich weniger glaubwürdig.« »Und warum? Warum diskreditiert das meine Glaubwürdigkeit? Ist es glaubwürdiger, was du machst? Gar weil es alle so machen?« Svea sah ihre Schwester direkt an, ohne eigentliche Kampfbereitschaft, eher mit einer Art von naturwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse. »Nein, aber dein Absolutheitsanspruch ist unmenschlich und diese apodiktische, diese unerbittliche Art, mit der du dein Gutmenschtum vor dir herumträgst, wie eine »Recht ist auch unerbittlich, Marje«, unterbrach er sie. »Und zuweilen unmenschlich, subjektiv unmenschlich, meine ich, weil es Menschen zwingt anzuerkennen, dass Recht etwas Größeres ist als ihr persönliches Empfinden, ihr Ehrempfinden, beispielsweise ihre Rachegelüste.« Sophia schwieg, schaute ihn nachdenklich an. »Und anzuerkennen, dass es von Menschen gesprochen, also in der einzelnen Situation interpretiert wird«, sagte Sophia, »und damit nicht unfehlbar oder nicht unveränderlich im Stein gemeißelt ist.« »Hoffnung ist ein schwieriges Rechtsmittel«, sagte Svea ernst. »Aber werden wir doch einmal anschaulich. Hat er nicht recht, der Journalist, wenn er argumentiert, und ich fasse mal seine Argumentation zusammen, dass erstens Kartoffelchips nicht zu den Ernährungshits gehören, zweitens bei ihrer Produktion Acrylamide in immer noch nicht unerheblicher Konzentration anfallen, ein Stoff, der in nicht ausgeräumtem Verdacht steht, krebserregend zu sein, und drittens der übermäßige Konsum zu Übergewicht und erhöhtem Diabetesrisiko führt, und viertens, und das scheint mir nicht unerheblich, die kapitalistische Produktion immer auf das Steigerung des Umsatzes ausgerichtet ist und damit genau dieses alles befördert. Habe ich etwas vergessen? Dafür willst du den Produzenten allein haftbar machen? Das ist doch absurd.« Marje verdrehte die Augen und schüttelte verständnislos den Kopf. »Bleiben wir doch mal bei der Verantwortung des Produzenten, die des Konsumenten streite ich ja gar nicht ab.« »War es recht?« fragte Frau Kleinschmidt und begann abzuräumen. Wie immer, Frau Kleinschmidt, danke, sagte Sophia. Recht lecker sogar, sagte Svea fröhlich grinsend. Wenn es dir um Recht geht, sind nicht Papas Antworten genauso zu betrachten? Hat nicht auch er Recht? Fragte Maja. Haben nicht beide Recht auf ihre Art? Fragte Sophia. Bei einer gewissen systemischen Betrachtungsweise vertritt doch auch der Journalist diese Position nicht nur im Sinne der vierten Gewalt, sondern weil er und sein Arbeitgeber damit Geld verdienen. Kommt es beim Recht also nur auf die Position an? Fragte Svea spöttisch. Eben sollte es noch übersubjektiv sein. Oder geht es doch nur um rechtliche Deutungshoheit? Um eine eigentlich juristische Beurteilung geht es hier eben doch gerade nicht. Ich meine um Straftatbestände, sagte Maya. Sag doch auch mal was, Papa, forderte sie ihn auf. Ich habe eigentlich alles gesagt. Meine öffentliche Position ist auch meine private. Mir scheint es um die Frage zu gehen, was halte ich für richtig oder etwas abgeschwächt für vertretbar? Ist die Produktion von Chips generell und sind die im Produktionsprozess anfallenden ethischen, ökologischen, energetischen Faktoren einschließlich der normalen Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten vertretbar, also richtig? Oder ist in der Bilanzierung der genannten Faktoren die gesamte Produktion zu verwerfen? Dass übermäßiger Konsum schadet, das gilt auch für andere Produkte, wie beispielsweise Wein, sagte Sophia, und hier unterscheidet sich der Anklageeifer plötzlich, oder? Wein ist eben ein Kulturgut, sagte Maya. Tabak auch, und das im Gegensatz zu Chips. Svea schüttelte entschieden den Kopf. Die Gesundheitsbelastung beim Essen von Chips für die Danebensitzenden sind ja wohl nicht gegeben, oder plädierst du jetzt für Gehörschutz aufgrund der Kaugeräusche? Liebe Schwester, lustig und absurd, aber ich plädiere noch gar nicht. Ich bin noch in der Beweisaufnahme oder wie ihr das nennt. Trotzdem wird Tabak noch einmal anders, sogar anders als Wein beurteilt. Und bei Alkohol scheint mir die Diskussion noch nicht zu Ende zu sein. Dein Argument hilft also nicht. Willst du die Diktatur der Gesundheitsapostel? Sowas wie die tägliche Kontrolle der Cholesterinwerte und Zuteilung der zentral für dich bestimmten Dosen an Vitaminen, Kalorien und so weiter? Maya schüttelte den Kopf. Das wird doch die Konsequenz und deinem Freiheitsbestrebungen entgegengesetzt. Den letzten Satz hatte sie ganz freundlich, schwesterlich eingefärbt. Beim Tabakkonsum hat man das entschieden, indem man Regelungen eingeführt hat, die den Verbraucher schweren und beispielsweise Minderjährige vor ihm schützen. Am Tonfall erkennbar hatte Svea auf das Angebot ihrer Schwester reagiert und die Schärfe heruntergedimmt. Er wusste aber auch, dass sie ihre Argumentationslinie deshalb nicht verlassen würde. Diskutieren wir tatsächlich das Absolute? Beim Abwägen muss man sich auf eine Seite schlagen und mir scheint die nicht immer die des Rechts zu sein. Die Art, wie Svea das sagte, hatte etwas von einem bilanzierenden Schlussstich. Ein bisschen Anarchie, was? Sagte Maya spöttisch. Wie steht es eigentlich mit dem Drogenkonsum in deiner Lehranstalt? Prima, nicht ablenken, Schwesterherz. Ist es nicht ein Problem der Freiheit? Fragte Sophia. Der Freiheit, sich entscheiden zu können, was für einen gut ist und was nicht? Für die Konsumentenseite sind hier Aufklärung und Ernährungsbewusstsein so etwas wichtig. Es ist ja nicht die eine Tafel Schokolade oder die eine Tüte Chips. Wenn die aber süchtig machen, fragte Svea. Das ist aber ja nicht so, sagte Marie nachdrücklich. Bei Tabak und Wein ja. Deshalb fallen sie ja auch unter rechtliche Bestimmungen wie Altersbegrenzung oder sie gehören wie Drogen verboten oder fallen unter die Arzneimittelverordnung und so weiter. Und würde jemand bei Chips etwas hinzufügen, was den Konsumenten süchtig macht? Klarer Straftatbestand, sagte Maya. Er sah, wie sich die beiden einvernehmlich angrinsten. Er war schlagartig wieder beim Interview und der Frage, was das Nachrichtenmagazin tatsächlich wusste und wie er das jemals würde erklären können. Vielleicht nicht Sophia, aber Maya und Svea? Zu Recht, hörte er sich die beiden bestätigen. Gänzlich ungeregelt ist der Markt ja nicht. Auch für die Produzentenseite gibt es jede Menge gesetzlicher Vorgaben. Was ich als Verbraucherin sehr begrüße, sagte Svea, und wo wir uns einig sind, denke ich. Bleibst du eigentlich heute Nacht? Fragte Sophia, Maya. Nein, ich will noch zurück. Ich habe Paul versprochen, dass ich komme. Wie spät ist? Oh, ich muss los. Sie stand abrupt auf. Ja, sagte sie, und es klang, als wäre sie verwirrt. Schön, dass du da warst, Marje, sagte er einigermaßen überrascht über die Plötzlichkeit ihres Aufbruchs. Er stand auf und sie umarmten sich. Er küsste sie auf die Wange. Danke, Papa. Sie ging um den Tisch, umarmte Sophia und dann Svea. Pass auf dich auf, sagte Svea. Und ich meine nicht, dass du es nicht kannst, nur als mein Wunsch. Du auch auf dich. Sie grinsten einander an. Tschüss, ich melde mich, sagte sie und ging. Sie hielt ihre Schultern leicht hochgezogen, doch ihr Gang wirkte zielstrebig. Ich werde mich nochmal Herrn Schopenhauer widmen, der soll morgen in einer Klausur gewürdigt werden. Svea grüßte lässig mit der Hand. Einen schönen Abend noch, die Herrschaften. Dir auch, sagte Sophia. Ja, und viel Glück morgen, sagte er. Obwohl, Glück wirst du nicht brauchen. Svea winkte im Abgehen zustimmend ab. Dann saßen sie da und sahen sich erstaunt an.